Hallo meine lieben Zuhörer da draußen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um den Track Wessen Zeugen. Es gibt auch ein anderweitiges Update zu vermelden. Ich befinde mich nun in einem neuen Wohnraum. Seit 10 Jahren war ich jetzt eigentlich immer im selben Zimmer. Alle meine Lieder sind eigentlich im selben Raum entstanden, bis auf Eisberg, da war ich, oder? Nee, Eisberg ist auch bei mir zu Hause entstanden, aber der Kollege, der es dann gemixt und gemastert hat, der war nicht bei mir. Aber eigentlich doch sind alle tatsächlich in meinem Zimmer aufgenommen worden und 99% auch da gemixt und gemastert worden. Also krass, und jetzt befinde ich mich bei uns im Haus unten in der Einliegerwohnung. Es ist wirklich angenehm, ich muss endlich keine Treppen mehr herabsteigen, um aufs Klo zu gehen. Das war nämlich vorher der Fall. Und das war immer so ein bisschen nervig, wenn man nachts aufgewacht ist. Diese Folge wird natürlich auch wieder nachts aufgenommen, weil ich finde, nachts hat man eine sehr schöne, zeitlose Stimmung. Das passt auch sehr gut zum Format. Ich gehe ja gerne ins Detail. Ich komme gerne mal, sagen wir mal, vom thematischen Weg ab und befinde mich in ganz anderen Gefilden. Und ich finde das schön, wenn man das Gefühl hat, man hat dafür auch unendlich Zeit und es gibt nichts mehr, was dahinter kommt, außer einfach der Schlaf. Morgen habe ich dann auch noch Online-Unterricht, aber das beginnt erst um 11.30 Uhr. Von dem her haben wir gar keinen Stress, wir haben alle Zeit der Welt. Du bist am Start, ich bin am Start und ihr dürft jetzt mal wieder meiner wunderschönen Stimme lauschen. Wie gesagt, es geht um den Track Wessen Zeugen? So, und ich merke, umso weiter ich so ins Projekt reingehe, desto tiefer wird es dann auch zum Teil von den Texten her. Also, was sag ich mal, die Verletzlichkeit angeht und die tief traurigen Themen. Aber ich meine, wenn man das Ganze ja auch einfach objektiv betrachtet, darüber erzählt, dann ist es ja auch eine Therapie und was Schönes und Angenehmes. Und es geht ja darum, die ganze Sache so ein bisschen schön auszuführen, und deswegen werden wir auch Spaß haben, auch wenn eigentlich viele Lyrics eigentlich ein bisschen sad sind, aber das ist ja eigentlich wunderschön, dass man so ein Medium wie Musik hat, um das Ganze zu verarbeiten, so. Also auch manchmal, wenn ich mit anderen Leuten rede und man redet eher so darüber, was einen vielleicht gerade so belastet, dann denke ich auch, manchmal möchte ich eigentlich nicht nur darüber reden, was ich jetzt blöd finde, aber eigentlich ist es auch schön, wenn man jemanden hat, dem man das gerade anvertrauen kann. Und ja, jetzt erzähle ich das Ganze in einem Podcast und jeder, der sich das eben anhören möchte, darf sich das gerne anhören. Und ich hoffe, es gibt dir einfach das Gefühl von, von Wohltun auf irgendeine bestimmte Art und Weise, weil man sieht, der hat seine Themen, der hat auch seine Themen, gerade in der Corona-Pandemie, dass wir das Thema auch mal noch angehen im Podcast. Ich meine, da wird ja jeder immer wieder so seine Struggles haben. Es gibt solche Tage und solche Tage. Und dann manchmal gerade in den Tagen, wo es einem dann nicht so gut geht, dann schweifen auch mal die Gedanken wieder in noch dunklere Richtungen ab. Dinge, die vielleicht komplett außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegen, Dinge, die auch in der Vergangenheit, schon lange in der Vergangenheit zurückliegen, wenn man sich dann davon irgendwie in so einem Strudel manchmal mitreißen lässt. Und es wird aber auch wieder anders werden. Manchmal merkt man schon die Stimmung, wie sie sich verändert im Laufe des Tages. So, jetzt beginnen wir mal mit den Lyrics. So, vor 20 Jahren wäre meine Mom fast draufgegangen. Mein Dad findet's okay, weil er weiß, Gott hätte sie aufgefangen. Ich meine, ganz offensichtlich geht's hier beim Track Wessen Zeugen um die Zeugen Jehovas, weil ich eben quasi die ersten 5 Lebensjahre in einem Zeugen Jehovas Haushalt aufgewachsen bin. Mein Bruder dann bis er 8 war, also weil er eben 3 Jahre älter ist als ich, 3,5 um genau zu sein. Bis ich, glaube ich, 10, 11 war, bin ich dann auch noch mit meinem Vater immer in die Versammlung gegangen. Also man hat ja dann immer dieses Papa-Wochenende, wenn sich die Eltern dann trennen. Das war bei mir dann eben auch der Fall, als ich eben 5 war. Und an diesem zweiten Wochenende sind wir dann noch immer zur Versammlung gegangen. Das ist im Grunde ja, wie soll man das nennen? Man geht in den Königreichssaal und das ist quasi die Kirche der Zeugen Jehovas, wo eben auch Vorträge gehalten werden und ja, auch gesungen wird und sieht halt nicht aus wie eine Kirche. Das sind manchmal ganz normale Gebäude, wo das dann einfach drin ist und das nennt man dann eben Königreichssaal. Und ja, meine Eltern waren eben bei den Zeugen Jehovas. Dementsprechend wurden mein Bruder und ich auch so erzogen in die Richtung, obwohl es dann halt gegen Ende schon so war, dass meine Mutter dann ja sich eben davon entfernt hat und dann glücklicherweise auch mein Bruder und mich damit rausgenommen hat. Und ja, wie kam es dann überhaupt eigentlich zur Trennung? Also ich meine, ich kann jetzt nicht genau sagen, was für Dynamiken da damals zwischen meinen Eltern stattgefunden haben. Ich kann mir manchmal irgendwie gar nicht vorstellen, dass das gerade jemand interessant findet, wenn ich das Ganze so erzähle, was irgendwie so in meiner Familiengeschichte so vor sich gegangen ist. Aber scheinbar hörst du ja gerade diesen Podcast. Ich erzähle einfach mal weiter. Und ja, es war auf jeden Fall so, dass es meiner Mom mal zu einem Zeitpunkt nicht gut ging. Und das war eben vor fast 20 Jahren. Meine Mutter ist krank geworden. Ja, ein Organ nach dem anderen hat so langsam, sagen wir mal, den Geist aufgegeben. Und es war halt die Frage, okay, was muss gemacht werden? Ich weiß nicht mehr ganz genau, was der Fall dann war und was genau dann da operativ gemacht werden musste. Auf jeden Fall sollte eine Operation stattfinden. Und ja, es ging darum, ob meine Mutter sich dann Blut geben lassen würde im Falle, wenn sie es bräuchte bei der Operation. Und wer sich schon ein bisschen mit den Zeugen Jehovas auskennt, der weiß, die Zeugen Jehovas lassen sich kein Blut geben. Die wollen es einfach nicht. Für sie ist das Blut heilig und dementsprechend wollen sie sich es nicht von jemand anderem zuführen lassen. Und das hätte dann in dem Sinne eben bedeutet, dass wenn meine Mutter dann bei der Operation gestorben wäre, was nicht ganz unrealistisch gewesen wäre in dem Fall, dass mein Vater einfach mit meinem Bruder und mir alleine gewesen wäre. Und tatsächlich war es so, dass mein Vater sich dann schon eher gewünscht hätte, dass meine Mutter sagt, so, nee, im Falle eines Notfalls würde sie kein Blut annehmen. Ja, aber sie hat sich nun mal anders entschieden und hat gedacht, ey, ich habe zwei kleine Kinder und ich möchte am Leben bleiben und ja, wenn ich das Blut brauche, dann möchte ich auch, dass es mir zugeführt wird. Am Ende war es so bei der Operation, dass sie gut gegangen ist, sie hat nicht mal Blut gebraucht, aber das war ja schon ein Bruch, der dann da stattgefunden hat. Das findet dann auch meistens die Gemeinde sowieso dann an sich heraus und ja, dann war da halt eben dieser Riss auch zwischen meiner Mutter und meinem Vater und das Ganze hat dann einfach nicht mehr so funktioniert. Und deswegen singe ich, ja, vor 20 Jahren wäre meine Mom fast draufgegangen. Mein Dad findet es okay, weil er weiß, Gott hätte sie aufgefangen. Ich meine, die Zeugen Jehovas verfolgen nicht einfach den Gedanken, ah, wir wollen einfach nur sterben, weil wir das Leben nicht mögen, sondern es ist eher ja diese große Liebe zu Gott. Oder sagen wir mal, das ist die gedachte Motivation zumindest. Und dass man eben sagt, hey, in der Bibel steht, das Blut ist heilig und dementsprechend halten wir uns daran und nach dem Tod gibt es ja noch das ewige Leben im Paradies. Dementsprechend, ja, sollte man sich an die Regeln halten, dass wenn man dann stirbt, auch auf so einem Wege zum Beispiel, wie es dann bei meiner Mom der Fall hätte sein können, dann wäre sie ja dann ins Paradies gekommen und hätte da das ewige Leben gefunden. Ja, und ja, dementsprechend, mein Dad findet es okay, weil er weiß, Gott hätte sie aufgefangen. Ja. Der Plot-Twist dabei, was helfen könnte, war vorhanden. Das ist natürlich ganz klar aus Blut bezogen. So, jetzt muss ich hier gerade mal die Datei ein bisschen weiter aufklappen auf meinem Handy. Der Plot-Twist dabei, was helfen könnte, war vorhanden. Zeugen sagen, nein, zum Blut sei es sogar von den Verwandten. Also ich habe es mal wieder ein bisschen vorweggenommen. Bisschen vorangeschritten mit aber ja, schön, dass ich es auch nochmal so ausführlich eigentlich in den Lyrics erkläre. Und ja, es ist völlig egal, von wem das Blut dann auch am Ende kommt. So, und infolge der Genesung ist die Ehe dran zerbrochen. Habe ich auch schon erzählt, weil bei Eheschließung hat er, also mein Vater, hat er sich eine Ehefrau versprochen, die das Leben nicht feiert. Genauso Ostern, Merry Christmas. Der Glaube ist so wichtig wie für Beckenbauer Business. Sheesh! Was eine Line. Also die Beckenbauerlei, ne? Ja, weil ich meine, das war dann eben so, dass mein Vater gesagt hat, hey, er hat eine Zeugin Jehovas geheiratet und jetzt ist sie es halt eben nicht mehr und das hat ihm dann eben auch nicht mehr ganz so gefallen. Und dann sage ich auch noch, weil er hat sich eine Ehefrau versprochen, die das Leben nicht feiert und das war halt einfach in Bezug darauf gemeint, dass, ja, nicht feiert, dass man keine Feste feiert und dass man zum Beispiel in so einem Fall, wie jetzt meine Mutter eben gewesen ist, dass man, ja, einfach den Tod wählen würde. Und das finde ich schon ziemlich krass. So, gerade wenn, ja, wie gesagt, das, was in der Situation helfen kann, ja, vorhanden ist und wo gar kein Problem besteht, das zuzuführen. Ja, also die das Leben nicht feiert, genauso Ostern, Merry Christmas, das sind ja auch Feiertage, die wir eigentlich als christlich bezeichnen. Und die Zeugen Jehovas halten sich ja eigentlich an die Bibel, haben nochmal ihre eigene Bibelübersetzung, aber auf jeden Fall ist es bei ihnen so, dass es keine Feiertage gibt, die da besonders gefeiert werden. Also ja, Weihnachten wird nicht gefeiert, Geburtstag wird nicht gefeiert, Ostern wird einfach nicht gefeiert. So, der Glaube ist so wichtig wie für Beckenbauer Business. Also das ist dann auch wirklich so, dass der Glaube halt eine sehr, sehr hohe Priorität gerade bei den Zeugen Jehovas hat. Ich meine, es gibt so viele Menschen in Deutschland, die getauft sind, evangelisch, katholisch, die ihre Kirchensteuer zahlen, gar nicht wirklich oft zur Kirche gehen, wenn dann vielleicht zu besonderen Anlässen und that's it. Und ja, da ist, denke ich mal, die prozentuale Ziffer sehr hoch an Leuten, die, sag ich mal, getauft sind, evangelisch oder katholisch, aber sich jetzt gar nicht so streng an die Vorgaben der Kirche dann schlussendlich halten. Das ist bei den Zeugen Jehovas von der Quote her, denke ich, eine ganz andere. Und ja, der Glaube ist so wichtig wie für Beckenbauer Business. 2006, die WM-Affäre. Ihr wisst ja, wie hieß es nochmal? Es hatte so ein schönes Motto. Irgendwas mit Sommer, wie war das nochmal? Das Sommermärchen, genau. Das Sommermärchen. 2006, die deutsche Weltmeisterschaft klingt irgendwie verkehrt. Die Weltmeisterschaft, die in Deutschland stattgefunden hat. Und da gab es dann eben den Skandal, ob das nicht eventuell nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist, sondern dass hier Gelder hin und her geschoben worden sind, damit am Ende die WM tatsächlich auch in Deutschland stattfindet. Und da soll wohl angeblich, möchte ich anführen, Beckenbauer dran beteiligt gewesen sein. So. Die kleinste meiner Schwestern sagt, Gott will nicht die Tattoos. Falle ihm gleich dreimal. Schau mein Arm, mein Bein und Fuß. Tatsächlich eine. Ich muss was trinken. Ihr merkt schon, mein Mund ist ziemlich dry, trocken. Das merkt man dann, wenn man so ganz eklige Schmatzgeräusche macht, die mir dann super unangenehm sind, wo ich denke, hoffentlich hört man das nicht. Aber man hört alles gnadenlos. So, ich kann ein bisschen lauter sein eigentlich, ne? Es sollte euch nicht stören. Das ist so, wenn es dann Nacht wird, dann wird man, glaube ich, so automatisch ein bisschen ruhiger. Ich bin's auch gewohnt von oben, von meinem Zimmer, weil direkt unter mir waren dann eben natürlich die anderen. Alle Menschen stehen unter mir. Und jetzt bin ich mal was ganz anderes gewohnt eigentlich, nämlich, dass ich nachts eigentlich ruhig sein müsste und jetzt muss ich es gar nicht, weil ich hier ganz unten bin und hier niemanden störe und so laut sein kann, wie ich will. Und jetzt habe ich euch gerade ein Ohr abgeschrien und jetzt machen wir weiter mit dem Beißen, nämlich des Ohres von euch. Okay, weird, okay, ich mache jetzt einfach weiter, alles klar. Die Kleinste meiner Schwestern sagt, Gott will nicht die Tattoos. Ich missfalle ihm gleich dreimal, schau mein Arm, mein Bein und Fuß, hat genauso stattgefunden. Also ich habe vier Geschwister, einen älteren Bruder und drei kleine Schwestern und die Kleinste meiner Schwestern ist die Tochter meines Vaters und meiner Stiefmutter und die wird ja dementsprechend, weil mein Vater immer noch bei den Zeugen Jehovas ist und natürlich er sich auch eine Frau gesucht und gefunden hat, die Zeugin Jehovas ist, wird sie natürlich auch nach dem Zeugen Jehovas Glauben großgezogen. Und das hat sie mir dann eben auch irgendwann mal gesagt, dass Gott ja gar nicht will, dass ich diese Tattoos habe, weil ich eben drei habe. Eins am Arm, am Bein, am Fuß. So, genau. Ja, das war für mich kein sehr angenehmer Moment. Und das hat in mir auch Wut ausgelöst, aber hauptsächlich natürlich Schmerz. Ich bin dann auch zu meinem Vater gegangen und hab gesagt, so, ey, ich finde das echt nicht cool, so, dass sie das sagt, so, weil es ist natürlich schon sehr verletzend, so, wenn ein kleines Kind, was die eigene Schwester ist, halt sagt, okay, Gott will das nicht, so, das ist halt irgendwie ein bisschen weird und man fühlt sich natürlich dann auch von der Person, die das eben sagt, so ein bisschen abgelehnt, weil diese Person sagt ja im Grunde, dass die höchste Instanz, die es für sie gibt, mich so nicht mag. Und das ist schon irgendwie schmerzhaft. Ja, mein Vater daraufhin meinte, dass es eigentlich ja dann gut so ist, dass sie das so sagt, weil das bedeutet ja, dass die Erziehung so weit gefruchtet hat. Das ist dann eben halt auch was Verletzendes für mich gewesen. Aber das sind halt nun mal die Prinzipien, hinter die mein Vater steht. Und das sind eben auch Dinge, die muss ich akzeptieren. Es gibt viele Dinge, das kennt ihr wahrscheinlich auch an euren Eltern, an Verwandten so. Ihr liebt sie ja trotzdem. Ich liebe meine Eltern natürlich trotzdem. Aber es gibt halt einfach Dinge, die findet man eben nicht so schön. Und die bestmögliche Variante, damit umzugehen, ist meistens die Akzeptanz. Aber um dazu hinzugelangen, ist es manchmal nicht ganz so leichter Weg. Gerade wenn es natürlich die eigenen Eltern oder Geschwister sind. Ja, so etwas hittet. Meine Schwester ist Fleisch und Blut. Also behalte ich den Schmerz und unterdrücke meine Wut. Ja, also Wut entsteht ja meistens durch Schmerz. Es gibt irgendwas, woran man sich reibt, was einen verletzt. Und das wiederum löst erst eine gewisse Aggressivität aus. Ja. Weil mein Dad meiner kleinen Schwester einfach trocken beibringt, dass die Mom ihrer Brüder es bei Geddon nicht gerade weit bringt. Was meine ich mit Geddon? Armageddon, für die, die es nicht wissen, ist der Tag des jüngsten Gerichts, also ja, der letzte Tag. Wie soll man das beschreiben? So, der Tag, an dem quasi ja, unser sterbliches Leben vorbei sein wird, wo dann das Paradies beginnt. Ja, und genau, das ist halt im Grunde eben die Sache, weil meine Mom ja dann eben auch von den Zeugen Jehovas ausgetreten ist, dann ist sie dementsprechend auch ausgeschlossen von diesen. Und wenn man als Zeuge Jehovas ausgeschlossen wird oder austritt, dann bedeutet das eben, dass man die Wahrheit quasi schon gesehen hat. Und obwohl man sie gesehen hat, hat man sie abgelehnt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass man quasi keine Chance mehr hat. So, auf jeden Fall nicht mehr darauf, im Afterlife irgendwie noch zu existieren, ne? Außer vielleicht in ganz besonderen Fällen, keine Ahnung. Ja, aber die Chancen sind dann wohl sehr, sehr gering. Und mit ausgeschlossen meint man dann auch tatsächlich ausgeschlossen. Also, das ist, finde ich, auch eine ziemlich gemeine Taktik bei den Zeugen Jehovas, weil, ja, es wird eben viel gesagt, hey, halt dich auch nur mit Zeugen Jehovas auf, versuch nur Kontakt oder möglichst Kontakt nur mit Zeugen Jehovas zu haben und Kontakte mit allen anderen Menschen der Welt krass einzuschränken und nur aufs Nötigste zu reduzieren. So, und dann denkt man erstmal, okay, woran liegt das? Ja, woran hat's hier gelegen? Dann wird es halt eben damit begründet, so natürlich die Gesellschaft, mit der du dich eben aufhältst, der passt du dich an. Das stimmt auch, finde ich, zu einem Stück weit. So, man wird ja so, man passt sich ja wirklich den Leuten an, mit denen man sich umgibt. Aber da hat es halt eben den Effekt, dass sobald man dann eben austritt, dass man ja auch ausgeschlossen wird und diese Personen werden dann eben auch mit einem als Ausgeschlossenen nicht mehr viel zu tun haben wollen. Das bedeutet, dass man auf einen Schlag all seine sozialen Kontakte verliert. Und in meinen Augen ist es einfach, komplett beabsichtigt, so konstruiert, damit man erst gar nicht mehr rausgeht aus dieser ganzen Geschichte. Und das finde ich sehr tragisch, weil das eine extreme psychische Belastung ist. Leute, die eventuell mit dem Gedanken spielen, auszutreten, trauen sich gar nicht, diesen Gedankenfaden weiterzuspinnen, weil sie ja sofort auf die Idee, sofort auf den Gedanken kommen, hey, ich werde ja dann all meine Kontakte verlieren. Und das ist natürlich extrem schmerzhaft und zerreißt einen dann. Ja, und genau. Also, weil mein Dad meiner kleinen Schwester, also seiner Tochter, beibringt, dass die Mom ihrer Brüder, also die Mutter von meinem Bruder mir, okay, unnötige Begründung, es bei Geddon nicht gerade weit bringt. Also ihr merkt schon, die haben komplizierte Patchwork-Familienverhältnisse. Da gibt es dann einmal mein Bruder und mich von quasi mein Dad und meiner Mom, das Komische sozusagen, also wir sind quasi Brüder zu 100%. Dann gibt's einmal zwei weitere Schwestern, die Zwillinge sind, von meiner Mutter und von meinem Stiefvater. Und dann gibt's noch die kleinste meiner Schwestern von meinem Vater und meiner Stiefmutter. Dementsprechend sind meine Schwestern in Anführungszeichen nur meine Halbschwestern, sehe ich aber trotzdem als komplett vollwertige Schwestern an. So, das spielt für mich keine große Rolle. So, und die Lieder singt man freiwillig im Königreichssaal. Habe ich ja auch schon erzählt hier, der Königreichssaal. Doch wer so großgezogen wird, der hat doch echt keine Wahl. Also, weil das Ganze findet natürlich auf einer freiwilligen Basisstadt quasi. Es wird eben gesagt, hey, wer austreten will, kann ja jederzeit austreten. Es ist auch so, man kann dann einfach raus, so, man kommt nicht in irgend so ein Lager oder wird eingesperrt oder sowas in der Art, aber man ist dann halt schon so drin im System, dass es einen schon komplett zerreißt, aus eigenen Stücken diese Organisation dann eben zu verlassen. Also und die Lieder singt man freiwillig im Königreichssaal, doch wer so großgezogen wird, der hat doch echt keine Wahl. Und das bezieht sich eben hauptsächlich auf meine Schwester, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn man allein schon, sag ich mal, ja, bis 18 in sowas existiert hat, so großgezogen wird, dann hinterlässt das seine so krassen Spuren, die wird man womöglich den Rest seines Lebens noch irgendwie nachfühlen können. So, ich will nicht sagen, dass das Leben dann vorbei ist und dass man sich seinem Schicksal hingeben muss und dass man immer Opfer seiner Vergangenheit ist, aber ich kann nur so viel sagen. Ich war quasi mit meiner Mutter, mit meinem Vater, da nur meine ersten 5 Lebensjahre drin, die ja auch sehr prägend sind. Also man sagt ja auch irgendwie, die ersten 6 Jahre, ja, die sind, da kannst du wirklich einen Menschen so prägen, dass der dann für den Rest seines Lebens in eine gewisse Richtung denkt. Und bei mir waren es eben diese 5 Jahre und dann noch anschließend weitere 5 Jahre, wo ich dann jedes zweite Wochenende auch noch mitgegangen bin in die Versammlung. Und ich weiß, wie mich das geprägt hat und welche inneren Kämpfe das in mir ausgelöst hat. Und immer wieder dieses Ding, es gibt doch ein festes Richtig und ein festes Falsch. Dann kam irgendwann wieder der Gedanke, hä, nee. Das kann man selber interpretieren, dann war wieder so ein Ding, nee, das muss doch festgelegt sein und hä, die haben ihre Regeln, aber finde ich diese Regeln richtig? Hä, wenn ich jetzt wieder mein eigenes Empfinden ins Spiel bringe, dann ist das Ganze ja auch irgendwie schwammig formuliert, also muss es ja irgendwie doch was Externes geben, was uns mehr die Regeln vorgibt. Also so innere Kämpfe, die, ich weiß nicht, wie das für andere ist, jetzt quasi mit sowas überhaupt nichts zu tun haben, ob die sich überhaupt viel darüber Gedanken machen, was ist richtig und was ist falsch. Ich denke, das ist bei vielen schon so drin, dass man natürlich manchmal darüber nachdenkt, ja, ist es jetzt so richtig, was man da macht? Oder wenn mal ein Kollege mit einem schlecht über einen anderen Kollegen redet und man denkt dann so, ah, soll ich jetzt was dazu sagen oder nicht? Oder soll ich jetzt noch einen oben draufsetzen? Dann hat man vielleicht auch schon ein schlechtes Gefühl, so wenn man schon am Ansetzen ist und denkt so, nee, das ist doch total bescheuert, jetzt über jemand anderen schlecht zu reden. Ich denke, das ist ja bei jedem so. Aber ja, ich habe das echt bei verschiedenen Themen einfach gemerkt und ich denke, das hat in mir auch allgemein so eine Verunsicherung in der Vergangenheit mal manifestiert, wo ich immer wieder vor so einem Ding stand und gedacht habe, ja, was ist jetzt richtig? Wie soll ich jetzt handeln? Und weil ich mich natürlich davon wiederum losgesagt habe, von dieser ganzen Religionssache, war es so, dass ich einerseits von irgendwoher antworten wollte, dass mir irgendjemand sagt, tu das und das, also so, als gäbe es ein Buch wie die Bibel, die dir genau sagt, was es jetzt in dieser Situation zu tun gibt. Aber gleichzeitig gab es nirgendwo, also ich weiß nicht, ich habe vergessen, wie ich meinen Satz gerade angefangen habe. Okay, nochmal. Also einerseits habe ich irgendwo Antworten gesucht, aber andererseits die Antworten, mit denen ich als Kind aufgewachsen bin, die habe ich abgelehnt. So, also beziehungsweise nicht komplett abgelehnt. Ich meine, es gibt definitiv Werte in der Bibel, die vermittelt werden, die ich auch für richtig halte. Ich persönlich jetzt, mein subjektives Empfinden. So, aber es ist halt eben so, dass ich mir trotzdem immer wieder komplett von allen Dingen mein eigenes Bild machen möchte und ich möchte nicht einfach einer Sache stumpf folgen. So, und ja, in so Situationen habe ich dann immer, oder in verschiedenen Situationen habe ich wieder so eine krasse Verunsicherung irgendwie gemerkt. Ja, oder so einen inneren Kampf einfach. Und irgendwann hatte ich mal so eine Phase, wo ich keine Ausdrücke gesagt habe. Und immer wenn irgendwie meine Mitschüler Ausdrücke gesagt haben, dann habe ich die irgendwie so komisch angeguckt, so fast verurteilend. Und danach, nach dieser Phase, das war, ich glaube, in der 10. Klasse, da haben auch meine Kollegen gedacht, Alter, was geht jetzt mit dem ab? So, weil 6., 7., 8. Klasse die größte Scheiße noch gebaut, so, und 10. Klasse war ich plötzlich so, ah, ich lese jetzt die Bibel, dann habe ich eben tatsächlich die Bibel gelesen, weil ich wollte natürlich wieder antworten und dieses Thema, das kommt dann immer wieder so hoch. Und ja, dementsprechend sage ich halt, okay, einerseits, es wird halt behauptet, ja, die ganze Sache basiert ja auf freiwilliger Ebene, aber gleichzeitig, wenn ein Kind so aufwächst, so, und bei den Zeugen Jehovas ist es auch so, dass man nicht als Baby getauft werden kann, das finde ich sehr gut, das ist jetzt bei der katholischen oder evangelischen Kirche ja anders. Da werden dann Babys getauft. Bei den Zeugen Jehovas kann man dann erst ab 14 getauft werden. Also dann auch tatsächlich, wenn in Deutschland die Religionsfreiheit gilt. Und nichtsdestotrotz, wer erst dann da stattfindet, wird halt alles dafür getan, dass man die Psyche des Kindes so krass beeinflusst, dass es sich sowieso wahrscheinlich taufen lässt. So, zumindest wenn es bis, sagen wir mal, 14 dann auch tatsächlich da drin ist, das Kind. Und ja, bei meinem Bruder und mir war es dann eben zum Glück anders. Aber ich merke auch zum Beispiel bei meinem Bruder auch noch gewisse Themen, so, die, wo er grundsätzlich eine gewisse Meinung hat, der ich dann auch widerspreche, aber ich weiß, woher es kommt. So, und ich habe mit ihm dann auch schon darüber geredet und dann ging es auch schon darum, dass wir merken, okay, dass manchmal Dinge manifestiert sind, halt aus der Kindheit. So, und das ist halt wirklich krass. Deswegen stelle ich dann wiederum so diese freiwillige Ebene krass in Frage. Ja, aber wie will man das dann regulieren? Weil ich meine, man wird ja in dem Sinne als Kind dann nicht gezwungen, dass das gesagt wird, ja, du musst dich mit 14 auf jeden Fall taufen lassen, aber es wird halt diese Psyche manipuliert. Und da kannst du halt kaum feste Regeln irgendwie festlegen, inwiefern du dann deinem Kind irgendwie eine Religion oder eine Richtung irgendwie eintrichtern darfst oder eben nicht. So, jetzt würden wir eigentlich zur zweiten Verse kommen, aber dann kommt hier noch eine kleine Side-Information, die ich mal wieder reinwerfe. Und zwar, zwischen der ersten und der zweiten Verse war eigentlich noch so eine Bridge. Die habe ich aber dann rausgeschnitten, weil das irgendwie qualitativ nicht ganz so mein Ding war und ich den Track dann so auch am Ende irgendwie schöner und stimmiger und durchgängiger fand. Ja, und als der Track eigentlich diese Geschichte sehr schön auch erzählt und immer wieder mit Begründung und warum Dinge so sind und was genau vorgefallen ist. Und einerseits hat man so einen Einblick mit gewissen Details, aber andererseits denke ich auch, okay, wenn man wiederum gar nichts von dem Thema jetzt weiß und von mir persönlich, sind die Dinge trotzdem noch so ein bisschen verschleiert. Als wäre so ein leichter Schleier. Also ja, ich habe den perfekten Begriff jetzt eben schon genannt, deswegen fällt mir jetzt nichts Besseres ein, als würde da schon ein leichter Schleier eigentlich drüber legen. Aber trotzdem sieht man eigentlich schon dahinter so gewisse Umrisse und Details und versteht, denke ich, irgendwie die Geschichte. Denke ich. Ich meine, ich kenne ja die Geschichte, deswegen ist es natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes aus meiner Perspektive oder aus der Perspektive von anderen. Denke ich sowieso manchmal, wenn ich schreibe und dann frage ich mich, soll ich jetzt den Zusammenhang oder diese Line jetzt noch mal ganz genau erklären oder was da gedanklich noch mal dahinter steckt in der folgenden Line? Und ja, mittlerweile denke ich so, nö, ich muss überhaupt nichts erklären, so, es ist meine Kunst und ich kann es komplett frei machen und ich kann so richtig weirden Shit sagen und machen und I don't fucking care, das ist meine Kunst, ich mache einfach, worauf ich Bock habe, so, und auch noch zum Lied, wessen Zeugen, gibt's auch noch den interessanten Fakt, dass dieses Lied eigentlich schon im Throwaway-Ordner lag und dann wieder rausgefischt worden ist, dank dem Grafen, genau, dem Dorian, der die Musikvideos mit mir gedreht hat, beziehungsweise die Regie eigentlich geführt hat und dann auch die gesamte Post-Production gemacht hat und das alles so hervorragend auch getan hat. Ja, der war dann bei mir und wir sind die ganzen Tracks durchgegangen und haben überlegt, okay, für welchen Track wollen wir jetzt ein Musikvideo machen? An dem Tag war es dann das erste Musikvideo Nimm meine Hand. Und wir sind dann zufällig auf den Throwaway-Ordner gegangen und ich habe da drauf geklickt und habe ihm so meine Unsicherheiten über diesen Track erzählt. Und ich meine, das ist ja schon was tiefgründig familiäres ist und sehr privates und ich auch nicht weiß, ob ich das deswegen veröffentlichen soll. Aber dann habe ich gedacht, vielleicht gerade genau deswegen. Also er hat auch gesagt, hey, der Track ist stark und das hat mich dann echt sehr ermutigt. Also da bin ich ihm wirklich sehr dankbar, weil mir da in der Situation echtes Selbstbewusstsein irgendwie gefehlt hat. Ich habe gewusst, die Lyrics sind eigentlich schon echt deep und es hittet, aber weil es mich so stark irgendwie betroffen hat, war ich ja so richtig komplett über, tiefe Dinge hier rede, die auch, ja, mit meiner Familie sehr stark zu tun hat, habe ich gedacht, vielleicht besser doch nicht, vielleicht ist es doch zu privat und ich will ja auch nicht komplett meine Familie in den Dreck ziehen, aber das sind halt eben nur mal Dinge, die in meinem Leben oder auch in meiner Familie stattgefunden haben. Ich berichte davon und ich denke, es geht auch immer ganz stark um die Intention und ich denke, das ist hier schon klar, dass es hier nicht darum geht, irgendwie zu sagen, so, mein Vater ist ein böser Mann, sondern eher, dass ich hier irgendwie was verarbeite. Und das ist mir auch wichtig, das zu tun Und dann auch schön, wenn man das teilen kann und vielleicht auch andere davon profitieren. So, vielleicht werden auch mehr Menschen auf diese Thematik aufmerksam und unabhängig davon, wenn irgendjemand anderes vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, kann er sich damit identifizieren. Und das ist auch eine sehr schöne Sache, die mir immer sehr gefällt, wenn mich jemand anschreibt und sagt so, hey, ich habe dieses Lied gehört. Die Lyrics, die haben mein Herz berührt und ich kann mich damit voll identifizieren. Ich kann das irgendwie voll nachfühlen und oh, das hilft mir voll. Das macht mich wirklich richtig, richtig glücklich, weil in erster Linie mache ich's einfach für mich, um mich zu therapieren. Und wenn das dann aber noch gleichzeitig einen Effekt auf andere hat, das ist einfach wunderschön so. Und dafür bin ich dann sehr dankbar. Ja, wenn ihr mir das dann auch mitteilt. Also das finde ich, das gibt mir auch sehr viel Kraft zurück. So, das ist dann in dem Moment definitiv auch mehr wert, als wenn jetzt jemand den Song irgendwie auf Amazon kauft oder so. Das ist was, was so direkt ans Herz geht und davon nährt man sich. Ja, mental. So, jetzt ist mein Handy tatsächlich wieder in den Standby-Modus gegangen, weil ich wieder so lange zwischendurch geredet habe. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Verse. Ich muss trotzdem verstehen, mein Vater hat die Religion gewählt. So, und hier kommt die Akzeptanz ins Spiel, weil ich muss es verstehen. So, dass es eine aktive Entscheidung ist und dass es nicht einfach nur so ist, ah, okay, mein Vater ist in der Religion und ja, da kann man halt nichts machen. Natürlich hat mein Vater da die Macht, da auch entsprechend zu handeln oder da auszutreten, so. Und ich muss aber trotzdem seinen Lebensstil ja auch akzeptieren, auch wenn ich ihn nicht in Ordnung finde, weil ich wünsche mir auch ganz oft, dass mein Vater viele Dinge aus meinem Leben akzeptiert, wo ich manchmal das Gefühl habe, er akzeptiert es nicht ganz. Aber dann werde ich das nicht so komplett übernehmen, so. Zumindest ist es das, was ich glaube. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, wenn die Glaubensrichtung von meinem Dad sagt, okay, Tattoos sind böse oder was heißt böse, aber sie sind auf jeden Fall nicht gut und ich habe Tattoos, dann fühle ich mich halt schon mal grundsätzlich nicht akzeptiert, weil ich weiß, dass ich meinen Vater an diese Vorgaben eigentlich schon nicht halten möchte, sondern sich daran hält. So. ja, und dass ihm das dann eben schon etwas missfällt. Aber ich finde, das bringt einem einfach für sich einen eigenen inneren Frieden, wenn man die Entscheidungen anderer Menschen akzeptiert. Deswegen, ja, ist es einfach eine Sache, die ich akzeptieren muss. Beziehungsweise ich muss sie nicht akzeptieren, aber ich kann sie entweder akzeptieren oder mich halt mein Leben lang darüber ärgern. Und dann wähle ich lieber den Weg, es einfach zu akzeptieren und zu sagen, so, hey, mein Vater ist auch ein freier Mensch. Und auch wenn wir eben diese biologische Bindung haben und natürlich auch über diese biologische Bindung hinweg eine emotionale Bindung, die halt daraus entsteht, dass man halt der Sohn von ist, mit dem man ja dann auch aufwächst so und der einem ja auch ja, der einen ja auch irgendwie prägt, so zu dem man dann vielleicht auch mal aufschaut, wo man sich ja mal einen Rat einholen möchte. Natürlich ist es logisch, dass man dann da eine emotionale Bindung hat und dass einen da diese Dinge besonders stark verletzen können, wenn es da Unstimmigkeiten gibt. Aber gerade da sollte auch noch die meiste Akzeptanz füreinander herrschen, auch innerhalb der Familie. Ja. Und deswegen wähle ich lieber den Weg. Aber ich sag hier, ich muss trotzdem verstehen, mein Vater hat die Religion gewählt. Sie klopfen an der Tür, die er bis heute auch noch offen hält. Das ist auch, ja, eine Anlehnung daran, dass die Zeugen Jehovas ja bekanntlicherweise von Haus zu Haus gehen, an den Türen klopfen und klingeln und ja, einen fragen, ob man an Gott glaubt. Und dementsprechend, bittet man sie eventuell rein, redet man mit ihnen ein bisschen darüber, sie drücken einem den Wachturm in die Hand und sagen, hey, hier hast du meine Handynummer. Also die sind auch richtig modern unterwegs. Ja, also gerade was die Werbung von neuen Mitgliedern anbelangt, sind die wirklich sehr aktiv, sehr ambitioniert auch und versuchen auch halt mit der Zeit zu gehen. So, also man geht von Haus zu Haus, man tauscht Nummern aus, man hat jetzt zum Beispiel ja seine Königreichssaalversammlungen sofort auf Zoom umgestellt und hat das super schnell hinbekommen, zumindest das, was ich von meinem Vater mitbekommen habe. Man hat, denke ich, auch noch, ja genau, eine Website, wo auch echt viel draufsteht und so. Also ich, oh mein Gott, ich will jetzt gar keine Werbung machen, ne? Aber ich meine bloß, die sind da wirklich sehr ambitioniert. Und Ja, sie klopfen an der Tür, die er bis heute auch noch offen hält. So, also das ist Bildsprache. Damit möchte ich einfach sagen, okay, sie haben ihn früher quasi überzeugt und jeder hat ja in jedem Moment, wenn die Zeugen Jehovas oder sonst wer bei einem klingelt, die Möglichkeit, die Türe zu schließen, aber mein Vater hält sie offen und das muss man dann eben ja auch akzeptieren und dann eben auch als seinen freien Willen anerkennen. Er kann sie ja auch schließen und sie würden ihn auch lassen. Nur fast alle, die er liebt, würden ihn gnadenlos verlassen. Und da habe ich ja schon vorhin drüber geredet, das ist die Sache mit, dass man dann eben ausgeschlossen ist, wenn man austritt und ja, dementsprechend all seine ganzen Kontakte verliert. Und dementsprechend ist das für einen ja auch sehr unattraktiv, dann diesen Schritt tatsächlich zu gehen. Und aus diesem Grund beschränkt der Bruder meiner Mom auch den Kontakt. Das ist mein Onkel, also jetzt sogar von mütterlicherseits gibt es eben auch die Zeugen Jehovas Geschichte innerhalb der Familie, so, also mein Onkel, der Bruder meiner Mom, ist eben auch bei den Zeugen Jehovas. Ja, und dementsprechend, weil meine Mutter ja auch ausspricht, quasi der Bruder meiner Mom möglichst wenig mit ihr, was halt eigentlich, finde ich, sehr tragisch und sehr unnötig ist. So, und aus diesem Grund beschränkt der Bruder meiner Mom auch den Kontakt, vermisst meine Cousine und mein Onkel komplett. Abgefuckt. Ich meine, mein Bruder und ich sind ja nicht ausgeschlossen, so, und eigentlich könnten wir ja schon so auch Kontakt, so wie gesagt, zu meinem Onkel und zu meiner Cousine, also zur Tochter meines Onkels haben, aber es ist dann halt eben so, dass sich sowas dann auch gar nicht mehr ergibt, wenn es da ja schon so einen Bruch gibt, weil in meinen Augen entstehen da einfach Risse, wo gar keine sein müssten. Da werden einfach welche geschaffen. So, das ist ja wirklich etwas, was nur in uns Menschen stattfindet. So dieses ich habe jetzt ein Problem mit dir. So, für mich ist es so vergleichbar wie, ich mag die Farbe grünig, ich gehe am nächsten Tag zu meiner Arbeit und sehe meinen Kollegen hat mit einem grünen Pulli und ich entscheide, hey, mit dir habe ich keinen Kontakt mehr. So, weil grün finde ich scheiße. Ich würde niemals einen grünen Pulli tragen. So, und bis vor kurzem war alles okay zwischen meinem Kollegen und mir. Aber ich habe diese Entscheidung jetzt aufgrund des grünen Pullovers getroffen. So, und der versteht gar nicht, warum ich jetzt gar nicht mehr so viel mit ihm rede, warum ich nur noch das Nötigste sage. Das ist für mich richtig unnötig und es ist einfach nur eine Sache, die in meinen Augen nur im Kopf stattfindet. So, und die keinen höheren Zweck bedient. Ja, vermisst meine Cousine und mein Onkel komplett abgefuckt. Ich sehe keine Grenzen, außer die in ihrem Glauben. Und wir teilen nicht den gleichen, also bleiben wir halt draußen. Ja, also ja, diese Grenzen, die, wie gesagt, existieren nur im Glock, im Glopf, in der Glock, in der Glock, im Kopf und ja, in dem Sinne halt einfach, in dem Fall im Glauben. Und ja, ich kann es 100 Mal sagen, ich find's unnötig, aber wie gesagt, ich muss es halt akzeptieren, so, auch wenn es mir zugegebenermaßen nicht immer ganz so leicht fällt. Und ich habe auch bei einer Beerdigung vor, ich glaube, 2, 2,5 Jahren meinen Onkel und meine Cousine wieder gesehen und ich habe so richtig gemerkt, wie glücklich mich das gemacht hat, die wiederzusehen. So mit meiner Cousine, die ist auch ungefähr so alt wie mein Bruder, so ich glaube 3, 4 Jahre älter als ich. So mit ihr zu reden und zu fragen, ja, und was machst du? Und ich meine, es war eine Beerdigung, so, ne? Es war jetzt nicht so Partystimmung. Aber wir sind dann da eben durch den Wald gelaufen und es war für mich halt echt schön, so einfach so zu sehen, das ist meine Cousine, so. Und ich rede jetzt mit der, so. Und das fand ich einfach sehr schön, so. Und ja, und dann auch meinen Onkel gesehen und der hat dann auch 2, 3 Sprüche gerissen, wofür er dann eigentlich auch innerhalb der Familie bekannt ist, dass er eigentlich ein sehr lustiger Mann ist und dass es sehr angenehm in seiner Gegenwart zu sein, weil er viele Dinge auflockert und einfach ein sehr kascher Mensch ist, so. Ja, aber es ist halt, ja, einfach dann auch gleichzeitig wieder verletzend, weil man halt genau weiß, okay, ihr steigt jetzt in euer Auto, wir steigen in unser Auto und tschüss, bis der nächste stirbt. So, es ist halt so. Ihr wisst, dass es so ist. ja, es ist schade, aber nun mal, es ist so. Okay, und wir teilen nicht den gleichen, also bleiben wir halt draußen. Doch ich bin nicht ausgeschlossen, darf bei meinem Vater essen. Also ich bin ja nicht ausgeschlossen, weil ich war ja nie getauft. Und ich bin ja früher mit 5 ja dann quasi mit meiner Mama mitgegangen. Also trifft mich in dem Sinne auch aus deren Sicht keine Schuld. Also bin ich auch nicht ausgeschlossen. Doch ich bin nicht ausgeschlossen, darf bei meinem Vater essen. Also ich darf mit ihm Kontakt pflegen. Fühle mich deshalb noch nicht akzeptiert. Erzähle ich von Interessen. Und von Games und von Hip-Hop und einmal von Zigaretten guckt die heilige Familie, als könnt sie nicht, als könnt sie mich nicht mal retten. Ja, also immer wieder, leider habe ich dann da so Situationen gehabt, wenn mein Bruder und ich zu meinem Dad gegangen sind, ja, und ich habe irgendwas aus meinem Privatleben erzählt und ich habe wieder gemerkt, okay, wenn ich jetzt das erwähne, oh, dass ich gestern mit Freunden gechillt habe und wir haben Shisha geraucht, dann weiß ich, kommt sofort so ein Blick, der irgendwie so bedeutet, du kommst sicher nicht mit uns ins Paradies. Und das ist sehr unangenehm. Und dann merkt man schon, bevor man eigentlich erzählen möchte, diese Blockaden in einem und man fühlt sich schon eingeschränkt und nicht akzeptiert, bevor man überhaupt irgendwas gesagt hat. Und das ist halt einfach scheiße. Das ist wirklich scheiße. Das fühlt sich richtig dreckig an, wenn man dann bei Teilen seiner eigenen Familie nicht frei sprechen kann. So. Und nicht mal ganz normale Sachverhalte frei erzählen kann, weil man sofort weiß, man wird dafür halt eben verurteilt. Und auch wenn ich an sich nicht ausgeschlossen bin, werde ich halt nicht, oder fühle ich mich zumindest nicht akzeptiert. So. Weil es halt schon tatsächlich reicht, wenn ich sage, ich habe geraucht und das ist halt für die schon ein absolutes No-Go, das geht gar nicht. Also Rauchen ist auch bei Zeugen Jehovas gar nicht cool, weil man dadurch bewusst seinem Körper Schaden zufügt und das ist eine Sache, die man nicht machen soll. Alkohol ist aber natürlich völlig in Ordnung. Ja, und ist halt einfach blöd. Ja, zumal zum Beispiel bei mir ist es so. Ich rauche nicht mal so viel. Also es geht auch gar nicht darum, tatsächlich um den Sachverhalt, dass ich jetzt vielleicht 2 Schachteln am Stück rauche, wo vielleicht auch viele, sage ich mal, Familienmitglieder dann vielleicht sich ein bisschen Sorgen machen und dementsprechend vielleicht aufgrund dieser Tatsache ein bisschen besorgt gucken, sondern es ist wirklich, ich kann sagen, ich habe einmal eine Zigarette geraucht und es ist grundlegend schlecht. So, es geht dann auch gar nicht mehr zwingend um den Fakt, so, ah, dass ich damit jetzt krass meinem Körper geschadet habe, weil das absolut nichts ausmacht, zum Beispiel einmal an der Zigarette gezogen zu haben. Es geht wirklich nur darum, weil die Bibel sagt, man soll es nicht tun. So, und dann ist es auch egal, ob ich sage, ich habe einmal an der Zigarette gezogen, ich habe 2 Schachteln. Selbst wenn ich 2 Schachteln rauchen würde, dann würde ich natürlich trotzdem gern dafür akzeptiert werden. Aber da könnte ich es eher verstehen, wenn dann vielleicht ein missverständlicher Blick kommt, aber so ist es halt einfach wieder dieses, ah, es ist ein Gesetz und das ist festgeschrieben, fertig aus, Ende Gelände. Und einmal hatte ich auch so eine Situation, ich weiß, ich saß da mit meiner Stiefmutter und mit meiner Schwester und ich habe so gedacht, wir kamen so ganz, ganz vorsichtig am Thema Drogen vorbei. So, und irgendwie an die Sache Dinge ausprobieren. Also wir waren schon noch ein Stück weit entfernt und es war jetzt so ein Ding, ich kann die Brücke schlagen, ich kann es aber auch lassen. So, und ich habe wirklich so einen inneren Kampf wieder gehabt. Und dann habe ich gedacht, nee, fuck it. So, mir ist jetzt dieser Gedanke gekommen, dass ich sagen möchte, ja, ich habe auch schon mehrmals Gras konsumiert und es tut mir nicht gut, weil, also ich merke zumindest oder habe öfters gemerkt, dass mein Körper nicht so ideal darauf reagiert. Und, ja, mit einem Vaporizer war es eigentlich ganz okay, aber ja, auch ein, zwei Mal mit einer Bong war es auch ganz okay, aber meistens war eher so die Erfahrung so, dass ich gedacht habe, so, nee, muss eigentlich nicht unbedingt sein. Und ja, und auch, sag ich mal, 2, 3 Momente, wo ich gedacht habe, absoluter Horror. Deswegen ist es eine Sache, die, wenn ihr gerade schon beim Thema Gras sind, die nicht so ganz meins ist. So, ja, und ich wollte da einfach nur davon erzählen, so, hey, okay. Mir kam dieser Gedanke, ich hab's auch schon konsumiert und ja, auf jeden Fall ging es ganz grob, einfach, glaube ich, jetzt fällt es mir so ein bisschen ein, so ums Thema halt wirklich Dinge ausprobieren, um herauszufinden, ob sie einem gefallen oder nicht. Genau, und ich habe halt kurz davor gesagt, so, hey, manchmal muss man halt Dinge ausprobieren, um zu wissen, ob es einem gefällt oder nicht. So, man kann es halt nicht immer wissen. Natürlich, manche Dinge, die kann man sich auch logisch erschließen. So, ich muss mir keine Kugel in den Kopf jagen, um zu wissen, das könnte mich töten. So, das weiß ich zum Glück. Ja, aber gewisse Dinge, so, das ist doch okay, die einfach mal auszuprobieren. Und mir kam dieser Gedanke, dieses Beispiel mit dem schönen grünen Zeug, und dann habe ich gedacht, ey, ich möchte diesen Gedanken jetzt eigentlich sagen, weil er mir auf natürliche Art und Weise gekommen ist. Und gleichzeitig habe ich aber wieder diesen Kampf in mir gespürt. Und ich habe aber gedacht, okay, wenn es jetzt nicht Zeugen Jehovas wären, die jetzt hier vor mir sitzen würden, sondern, sag ich mal, Freunde, und wir wären jetzt bei diesem Punkt in einem Gespräch gewesen, dann hätte ich das jetzt einfach gesagt. Aber da war schon die Blockade sofort da. So, obwohl mir der Gedanke auf natürlicher Ebene gekommen ist und es eigentlich passend zum Gespräch war. Und dann habe ich, wie ich eben schon angesetzt habe, gedacht, fuck it, ich erwähne es jetzt trotzdem und habe gesagt, so, hey, ich habe auch schon Gras konsumiert, einfach nur, um zu gucken, wie es bei mir wirkt und wie es mir damit geht. Ich kam zu dem Schluss, dass es nicht so ganz mein Ding ist, aber es war okay, dass ich es ausprobiert habe. Und ich stehe hier, ich weiß, dass es nichts für mich ist, weiß wiederum, dass es andere Leute gibt, für die das was ist, denen das gefällt, und es ist auch voll okay so. Und damit wollte ich halt einfach so in einem Beispiel sagen, so, hey, manchmal ist es gut, Dinge auszuprobieren, so, dann hat man auch für sich so Gewissheit. Natürlich muss man nicht alles ausprobieren, aber wenn ja eine Frage unter den, wie sagt man, Nägeln, unter den Zähnen, zwischen, nein, hey, irgendwie gibt's da so ein Sprichwort dafür, keine Ahnung. Wenn es einem unter den Fingern juckt, so ein Thema, eine Frage, dann ist es ja nicht schlimm, der manchmal einfach nachzugehen. So, und gerade im Hip-Hop wird ja viel von Weed erzählt. Und natürlich, als junger, aufwachsender Mann ist es so im Jahre 2000, mittlerweile 21, oder auch in den letzten Jahren halt so gewesen, dass es dann natürlich ist, dass man dann mal darüber nachdenkt, okay, in vielen Rap-Songs wird darüber geredet. Ich kenne Leute, die konsumieren das. Vielleicht kann man das ja mal ausprobieren, und dann probiert man das halt mal aus, weil die meisten Leute, die man kennt, die das konsumiert haben, denen geht's immer noch gut, und dann kann man das ja auch mal machen, wenn man sieht, wie die das konsumieren, die kommen damit zurecht. So, und die waren da, ich merke schon, wie ich mich jetzt wieder so rechtfertige, völlig unnötig. Auf jeden Fall, sofort kam die Reaktion, die ich erwartet habe, so, und zwar so ein völlig schockierter Blick und so wie eingefroren, so richtig schockiert, so, wie kannst du nur und wie kannst du uns das jetzt auch noch erzählen? So nach dem Motto, so schämst du dich nicht dafür. Und ich habe, also es wurde nicht gesagt, aber das hat für mich dieser Blick einfach ausgesagt. Und ich finde es echt krass so, dass man auf bestimmte Themenfelder gar nicht mehr objektiv oder menschlich reagieren kann, sondern nur noch wie so ein programmierter Roboter, nein, no. Und das ist, finde ich, sehr bedauerlich, weil dadurch, finde ich, geht was im Gespräch verloren und dann auch was in der Zwischenmenschlichkeit. So, und solche Situationen hatte ich öfters, deswegen, wie gesagt, habe ich mich da auch des Öfteren nicht ganz so akzeptiert gefühlt. So, und von Games, warte, ich gehe nochmal ein bisschen hoch, fühle mich deshalb noch nicht akzeptiert, erzähle ich von Interessen und von Games und von Hip-Hop. Genau, Hip-Hop ist auch für die Zeugen Jehovas ein Ding. Rap ist eher negativ behaftet, weil behauptet wird, ja, oft versteht man nicht, was in den Texten drin vorkommt. Das stimmt. Das ist richtig. Aber sie meinen eben, aufgrund dieser Tatsache könnte ja etwas sehr Satanistisches oder was gesagt werden, was Gott nicht ganz so gefällt, und das wäre natürlich sehr schlecht, und dementsprechend ja, soll man möglichst kein Rap hören. Ja, und von Games und von Hip-Hop und einmal von Zigaretten guckt die heilige Familie, als können sie mich nicht mal retten. Ja, ich finde das eine sehr passende Line. Das Gefühl, ganz akzeptiert zu werden, ganz so wie man ist, ist ein Gefühl, was man bei diesen Leuten leider wohl vermisst. Sie kommen dann mit Bibelversen. Steht da in den Zeilen, letzte Line, meine Mutter sollte sterben und Familien sich teilen. So, weil ich meine, das war ja dann im Grunde die Folge daraus. So, also, genau, ich traue dem jetzt nicht mehr hinterher, ja, meine Eltern haben sich getrennt, aber natürlich ist es so, dass man halt im Laufe seines Lebens mal so überlegt, warum ist es eigentlich schief gegangen so, oder was ist da eigentlich passiert? Und natürlich hätte auch irgendwann im Laufe der Beziehung auch was anderes schief gehen können, und es gehen unendlich viele Ehen einfach zu Bruch, wo überhaupt gar nichts irgendwas mit Religion zu tun hat. Aber in dem Fall war es halt einfach so, dass dann der religiöse Aspekt der war, der es am Ende ausgemacht hat. Und dann denkt man sich, damn, das ist einfach unnötig so, und das ist halt einfach schade und hätte nicht sein müssen, so. Das ist so ein Punkt, den hätte man verhindern können, beziehungsweise es, ja, finde ich halt einfach schade, so, und weil es ja auch sonst in meiner Familie dann ebenfalls auch noch eine Rolle spielt, wie gesagt, mit meinem Onkel, mit meiner Cousine, ja, ist es irgendwie, kommt das auch so mit rein, also steht dann in den Zeilen, meine Mutter sollte sterben und Familien sich teilen, meine Mutter ist ja schlussendlich nicht gestorben, aber da frage ich mich wirklich, kann es etwas sein, was, wenn es einen Gott gibt, in seinem Interesse ist, dass ein Mensch stirbt, eine Mutter, die zwei kleine Kinder hat, so, und der Vater sagt, ey, voll okay, wenn du jetzt stirbst, so, das hinterlässt dann auch so seine Spuren, beziehungsweise da merke ich, dann denke ich natürlich auch manchmal darüber nach, oder was heißt manchmal, ich sitze jetzt nicht jede Woche einmal da rum und denke darüber nach, aber ich habe da schon halt dann mal drüber nachgedacht und so gedacht, okay, das ist eigentlich fucking weird, so dass es so ist. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass mein Vater in dem Sinne meiner Mutter irgendwie den Tod gewünscht hätte, sondern es ist halt wirklich aus dieser religiösen Überzeugung, dass man halt glaubt, das ist das Richtige und dass es danach das ewige Leben ist und dass das halt eben über dieser Situation steht. Also ich kann schon den Gedankengang so weit nachvollziehen, dass ich verstehe, woher er kommt und damit eigentlich aus deren Perspektive was Positives entstehen soll. Oder was Positives, das Endergebnis sein soll. Und ja, das Endergebnis dann über den Zwischenstatus des Moments dann steht. Aber ja, für mich ist das, nach meinem subjektiven Empfinden, ist das eben nicht richtig. Ja, und dementsprechend am Ende auch noch diese echt konfrontierende Line einfach. Ja, weil ich im Grunde sage, okay, diese Sachen, dass meine Mom fast gestorben wäre, dass es in meiner Familie komische Fälle gibt, dass Leute sich voneinander irgendwie aufteilen oder voneinander abkapseln, beziehungsweise eine Distanz aufgebaut wird. Meine Mutter hätte gerne Kontakt mit ihrem Bruder, aber der schränkt das extrem ein und dann denke ich mir, okay, das kommt alles nur durch diesen Glauben. So, und das möchte ich am Ende damit ganz fest klarstellen, dass es zu niemandem zu tun hat, außer mit dieser Glaubensrichtung und nicht mit irgendwas anderem. So, ja. Und dann noch der Skit. Am Ende heißt es das Skit? Nein, der Skit, oder? Der Skit, ja.
Steht das da? Steht das da wirklich drin? Ich meine, ich frage ja nur aus reinem Interesse. Steht das da denn drin? Eine klare Antwort, bitte.
Und da steckt natürlich auch was drin, weil warum eine klare Antwort bitte? Ja, okay, gut, offensichtlich, weil ich gerne Antwort hätte auf diese Fragen, warum man das glaubt, was man glaubt. Aber ich meine, das ist halt einfach wie ein Programm, was irgendwann eingespielt wird. Das fühlt sich für einen gut an, wenn man dann weiß, hey, da sagt mir einer, was richtig und was falsch ist. Und ich muss nie wieder selber irgendwas reflektieren. Easy aus, Ende Gelände. Aber es war auch ganz oft so mit meinem Vater irgendwie so Diskussionen an die ich ja, mich jetzt nicht ganz direkt erinnern kann, aber wo ich auf jeden Fall weiß, dass diese Situation zuhauf, wirklich zuhauf stattgefunden haben, dass ich meinem Dad eine echt direkte Frage in Bezug auf seinen Glauben gestellt habe und nie eine direkte Antwort zurückkommt. So eine direkte Frage, ob man X oder Y selber als richtig empfindet und anstatt dass man sagt ja oder nein, ja, weil das und das ist ja auch, kann man ja auch mit antworten. Nein, das und das darf sich auch jeder gerne irgendwie erklären. Beziehungsweise hätte ich mir das mal gewünscht, einfach so eine Antwort, damit ich auch so das Denken von meinem Dad nachvollziehen kann, kam halt sehr oft eher ein Gleichnis, irgendeine Geschichte aus der Bibel, die darauf irgendwie Antwort gibt, zumindest für ihn. Und ich finde es halt irgendwie krass, wenn man einfach keine persönliche, direkte Antwort auf eine Frage nach seinem eigenen Empfinden geben kann. In meinen Augen ist es auch eine Unfähigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Unfähigkeit, sich selber zuzutrauen, eine eigene Meinung zu haben, wo man sich auch eingesteht, hey, das ist subjektiv und jemand anderes könnte das komplett anders sehen. Ich bin ein Mensch, ich habe meine Sichtweisen und es gibt fast 8 Milliarden verschiedene Sichtweisen. Und hier, das ist meine. So, und ich finde, da fehlt tatsächlich einfach der Mut, dann auch zu sich und zu seinen Ansichten zu stehen, beziehungsweise auch manchmal zu sagen, ich bin mir unsicher. Das ist ja auch voll in Ordnung. Gewissheit ist der leichte Weg. Es ist voll in Ordnung, ey, nicht auf alles eine Antwort zu haben. Habe ich auch nicht so. Und es gibt Situationen, die betrachte ich einfach als schwer, wo dann Leute irgendwie über ihren Chef meckern und sagen, oh, der hat das und das gemacht, und ich denke dann so, aber der Chef hatte vielleicht die und die Gründe, keine Ahnung, ist beides irgendwie so ein bisschen tricky, keine Ahnung, wer da jetzt recht hat, muss ich aber auch keine Meinung zu haben. So höre ich dem Kollegen trotzdem zu, gebe ihm Verständnis und genau, und man redet halt einfach mal darüber, dass jemand auch mal vielleicht seinen Frust auch loswerden kann und natürlich sozialisiert und erzählt, was so bei einem gerade aktuell los ist. So, und da habe ich auch nicht immer so für mich so eine klare Struktur parat, wo ich weiß, okay, das ist richtig und das ist falsch, sondern ganz oft im Leben ist es einfach, dass man es eben nicht weiß. So, weil ist auch überhaupt die Frage, gibt's ein ultimatives richtig, gibt's ein ultimatives falsch? Schreibt mir das mal gerne auf Instagram, ob ihr das glaubt. Schickt mir das über Starlight_de_Rapper. Rapper, das ist mein altes Instagram. Oh Mann. Starlight_de_Artist. Oh Mann, wie mir das mit dem Rapper immer noch voll im Kopf hängt, ne? Ich meine, ich habe dafür Sticker drucken lassen und deswegen habe ich so überlegt, soll ich meinen Instagram-Namen wirklich ändern? Ich habe Sticker drucken lassen, dann habe ich gedacht, hey, nur weil ich Sticker drucken gelassen habe, darf ich mich jetzt nicht an einer anderen Stelle von Entwicklung aufhalten. So, deswegen nenne ich mich trotzdem Starlight der Artist und dann sind die Sticker halt nicht mehr aktuell. So, aber es wäre scheiße, wenn ich mich jetzt von meiner Vergangenheit dominieren lasse in der Gegenwart. Lange Aufnahme, ja, wirklich lange Aufnahme. Eine Stunde, ich habe viel zu sagen gehabt. Bestimmt könnte ich nochmal fast eine Stunde über solche Dinge aus meiner Familie reden und was das mit mir macht und was für Situationen ich habe oder gehabt hatte. Und tatsächlich auch mit der Zeit hat das halt dazu geführt, dass mein Bruder nicht mehr so oft zu meinem Vater gegangen ist. Ich dann erst nicht so viel Verständnis für meinen Bruder hatte, weil ich gedacht habe, warum geht der nicht mehr zu meinem Vater mit, wenn ich dann da hingegangen bin. Und irgendwann habe ich so es verstehen können und habe gedacht, ich habe da auch keinen Bock mehr drauf und bin dann auch immer seltener zu meinem Vater gegangen. Und so kommt es, dass ich jetzt eigentlich wirklich sehr selten bei meinem Vater bin, weil ich auf diese Situation einfach keinen Bock habe. Ich möchte frei reden können, ich möchte frei sein können, ohne innerlich die Angst, ja, und ich sag's ganz bewusst Angst, weil das hat man halt eben bei seinem eigenen Vater so, dass man von ihm halt nicht akzeptiert wird, weil man das halt gerade als auch Mann geborener, ich bin ja schon mit Brusthaaren auf die Welt gekommen, mit Sackhaaren, weil man als junge geborener Mensch von seinem Dad, insbesondere von seinem Dad, akzeptiert werden möchte. Und natürlich hat man dann eben Angst vor entsprechenden Situationen, beziehungsweise jetzt, ich merke manchmal schon, dass es eventuell bei mir gewisse Spuren hinterlassen hat, so dass ich auch selbst an mir gezweifelt habe. Aber man lernt auch wiederum, sich selbst Akzeptanz zu geben und zu sagen, hey, ich muss gar nichts, aber ich akzeptiere einfach mich und das ist völlig ausreichend. So, ich bin 1,0 Mensch, jeder andere ist auch 1,0 Mensch. Egal von wem anderes ich noch Akzeptanz bekomme oder eben auch nicht. So, das entwickelt man dadurch halt auch. Aber natürlich ist es halt etwas, was man schon gerne hätte, die Akzeptanz von seinem Dad, als sie ganz direkt nicht zu bekommen. Ja, und das hat halt, wie gesagt, auch dazu geführt, dass ich nicht so oft zu meinem Vater gehe. Wir sind trotzdem im Kontakt. Telefonieren, ich liebe meinen Vater und und wenn er irgendwie Hilfe braucht, irgendwas braucht oder was auch immer, dann werde ich für ihn da sein und wir haben auch geplant, dieses Jahr gemeinsam in Urlaub zu fahren nach Polen, mal wieder zu dritt mit meinem Bruder, meinem Dad und mir so. Mit meinem Jaguar dann, aber ich habe keinen Führerschein, Hashtag Corona. Corona macht es ein bisschen schwer. Mal gucken, was dieses Jahr noch passiert. Also da ist jetzt für mich keine Trennung, dass ich da, also wie gesagt, ich will ja auch nicht die gleiche Trennung machen, die ich quasi in anderen Stellen der Familie irgendwie gesehen habe und eigentlich verabscheue, sondern wenn, dann kommt es bei mir aus einfach persönlichen Eigenschutzgründen, dass ich sage, ich möchte mich gewissen Situationen einfach nicht aussetzen, weil es für mich sehr unangenehm ist. Deswegen bin ich dann relativ selten bei meinem Vater, außer wenn überhaupt dann noch zum Fußball gucken, weil man dann noch so einen Anlass hat und man dann nicht die ganze Zeit am Tisch sitzen muss und dann 100 Dinge erzählt, wo man weiß, von den 100 Dingen wird es mindestens 20 geben, die definitiv kritischer Natur sind, Ja, und dann habe ich dann doch lieber einfach einen Fernseher laufen, wo ich weiß, ich muss hier gar nichts reden, wir trinken einfach unser Bier und das ist ja auch okay. Und man hat ja noch die Gesellschaft voneinander und das gibt einem ja dann auch oft was. Ja, also ich hoffe, dass auch im Laufe der Jahre auch noch die Bindung zwischen meinem Dad und mir sich auch noch weiterhin entwickelt, man vielleicht doch nochmal hier und da einen Schritt aufeinander zugeht. Ich meine, man redet miteinander dennoch so und gleichzeitig gibt es trotzdem für mich Themen, die ich halt außen vor lasse, weil ich weiß, okay, hier ist eine Diskrepanz, die, wie es scheint, unüberwindbar ist. So, und ich find gewisse Dinge nicht in Ordnung, akzeptiere sie aber trotzdem. So, und nichtsdestotrotz möchte ich aber dann darüber nicht reden, weil ich es einfach scheiße finde. Ja, wenn sich jemand, und das sage ich ganz direkt, auch wenn ich jemand liebe, weil ich scheiße finde, wenn sich jemand einfach so ganz strikt an eine Sache hält und daran nichts kommen lässt, einfach. Jetzt überlege ich, kann ich das eigentlich wirklich verurteilen? Kann ich das wirklich verurteilen? Ich meine, im Grunde kann ja jeder mit seinem Leben machen, was er will. Aber ja, keine Ahnung, in der Situation fand ich es halt einfach scheiße, weil mein Vater ist und ich diese Akzeptanz einfach gerne hätte oder gehabt hätte. Und natürlich immer noch gerne will. So, also die das in der Gegenwart trifft natürlich auch manchmal zu, aber ich habe echt gelernt, viel besser damit umzugehen, als es noch in der Vergangenheit der Fall war. Ja. Also ich finde es schon irgendwie scheiße, ich versuche es irgendwie gerade für mich so fest zu definieren, aber auch hier merke ich, okay, Gewissheit ist der leichte Weg, ich kann es gerade nicht so richtig formulieren, es ist manchmal einfach nicht so leicht. Ich finde es auch in einer gewissen Hinsicht einfach scheiße, dass gewisse Themen für ihn einfach so fest sind, aus religiösen Gründen, sich daran nichts rütteln kann, so überhaupt nichts, da keine eigene persönliche Meinung mit einbezogen wird, das finde ich einfach scheiße und schade und ja. Das ist meine Meinung. In diesem Sinne, das war jetzt wieder sehr deep und wieder tief in meine Psyche. Also wenn sich ein Psychologe das jetzt angehört hat, hat er wahrscheinlich auch gemerkt so, damn, das ist auf jeden Fall ein Thema für sich. Ich merke auch immer, wie ich so an den Punkt komme, dass ich nicht irgendwie zeigen möchte, dass ein Thema mich irgendwie schon beschäftigt oder beschäftigt hat auch in der Vergangenheit so oder mir zu schaffen gemacht hat, aber gleichzeitig merke ich, okay, aber es ist halt der Fall und ich möchte ja trotzdem transparent sein. Also einerseits, ich will irgendwie nicht sowas zugeben und halt immer halt trotzdem sagen so, ja, aber jetzt im Hier und Jetzt handle ich das viel besser und halt alles andere ja gar nicht irgendwie zugeben. Aber an sich ist es ja eigentlich auch nicht schlimm, weil ich denke, jeder hat ja so seine gewissen Themen. Aber was ich tatsächlich nicht machen möchte, ist irgendwie der Vergangenheit zu viel Macht über die Gegenwart geben, weil das machen wir oft und wir machen uns dadurch selbst zum Opfer. Natürlich, uns passieren gewisse Dinge im Leben, über die wir keine Macht haben, aber ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir eben doch Macht. Und jetzt denke ich, in meinem Alter habe ich definitiv die Macht zu sagen, okay, ich sag mich davon los und versuche nicht weiter dieser Akzeptanz hinterher zu jagen, auch wenn ich sie mir natürlich logischerweise wünsche. Und akzeptiere mich einfach stattdessen selber, finde meine eigenen Methoden, mit mir umzugehen und lerne mich dadurch vielleicht sogar noch besser kennen, versuche meine Schwächen zu meinen Stärken zu machen und mich sogar ein Stück weit unabhängig von der Akzeptanz anderer zu machen, auch wenn es für einen Mensch immer natürlich sein wird, auch für mich, die Akzeptanz von anderen zu wollen, aber zumindest ein Stück weit unabhängiger mich davon zu machen, weil ich ja dadurch umso mehr lerne eben durch diese Probe, die ich dadurch eben erleben durfte, ja, mich selbst zu akzeptieren. So, weil wenn man das dann eben nicht macht, weil das einen zerbricht, und dann kann man sich entscheiden, okay, möchte ich mich jetzt entweder durch die Vergangenheit und durch da irgendwelche Sachen irgendwie brechen lassen oder fange ich jetzt einfach an, meine eigenen Methoden zu finden, meine eigenen Wege und mich dadurch weiterzuentwickeln und dadurch Kraft zu schöpfen und was Positives rauszuholen. Und ich denke, das kann man bei vielen Sachen machen. Also wenn ihr Dinge in eurer Familie habt, und die hat jeder for real, man. Also wenn ich jetzt auch meine Dinge so präsentiere, so ist natürlich jetzt hier immer so ein Vergrößerungsglas, auch dieser Podcast, weil ich eine Stunde über einen Track von mir rede, wo ich über Dinge rede, die mich irgendwie in der Vergangenheit auch beschäftigt haben. So, das ist jetzt so mein Ding, so, aber das ist, jeder hat so seine Themen, so, und ganz ehrlich, Ich kenne es, ich weiß, wie das ist, wenn man das so ewig lang zu seinem Hauptthema macht und sagt, ja, und deswegen ist mein Leben so und so und deswegen bin ich auch so und deswegen passiert in meinem Leben dann auch immer solche Sachen, weil sowas ziehe ich dann an, weil der damals das und das gemacht hat. So nicht machen, aber es bringt einen halt einfach 0,0 weiter und ich war schon an dem Punkt und irgendwann habe ich gesagt, so nö, fuck it, so, das ist meine Gelegenheit, daraus Nutzen zu ziehen, das ist kein Problem, das ist eine Herausforderung, durch die ich erstarkt, ach, jetzt verkacke ich wieder meine coole Rede, weil ich mit irgendeinem Wort nicht zurechtkomme, weil ich erstarkt, ist das ein Wort? Weil ich stärker aus dieser Situation rauskommen kann, so. Das einfach mal nutzen und einfach mal, anstatt in der Vergangenheit nach Gründen zu suchen, warum irgendwas jetzt so scheiße ist, wie es angeblich ist, lieber mal nach Möglichkeiten im Hier und Jetzt zu suchen, sein aktuelles Leben angenehmer zu gestalten. Und das fängt an im Denken. Und das Denken könnt ihr in jedem Moment einfach verändern. Und es ist natürlich nicht leicht, dann einfach von jetzt auf gleich umzuswitchen. Es ist wie so ein Baum, den man jahrelang gießt. Und wenn man halt einen Apfelbaum jahrelang gießt und dann sagt, oh, der Apfelbaum war doch keine so gute Idee, fange ich mal an, den Kirschbaum zu gießen, dann wird der Apfelbaum natürlich da immer noch ein bisschen stehen. Aber wenn man ihn auch eine Zeit lang weniger oder eigentlich gar nicht gießt und stattdessen die ganze Zeit den Kirschbaum, dann wird auch der Kirschbaum irgendwann seine Früchte tragen und der Apfelbaum, der wird kaputt gehen. So, und ja. So ist das in vier verschiedenen Dingen. Vorhin wollte ich auch auf Pornhub gehen. So, ich war dieses Jahr noch nicht auf Pornhub. Jetzt ist der 28. Januar 2021, 0.13 Uhr. Und, vorhin war ich auf Pornhub, hab gedacht so, okay, keine Ahnung, Mann. Aber ich bin nur auf die Startseite und hab gedacht so, nein, no, no. So, ich werde bestimmt in meinem Leben nochmal Pornos gucken, safe. Aber ich hab gedacht so, nein. Ich habe gelesen, okay, 6 Wochen und dann regeneriert sich auch der Kopf so komplett vom Pornokonsum und jetzt bin ich, glaube schon, jetzt, ja, ist der 28. Was ist denn da los? Es sind quasi 4 Wochen rum, das heißt noch 2 Wochen und ich bin rebooted und da bin ich ein Master. Nein, ist alles ein Prozess so und man sollte sich im Hier und Jetzt mit seinen Dingen wohlfühlen, die man macht. Auf jeden Fall habe ich gedacht so, nee, ich denke, längerfristig ist es doch besser, auch weiterhin ohne Pornos zu verfahren. Hab den Tab wieder sofort geschlossen und hab gedacht, so, und jetzt mache ich meinen Podcast. Und habe ich diesen Podcast gemacht mit meinem Schwanz in der Hand. Das stimmt übrigens nicht, aber ihr könnt es natürlich nicht überprüfen. Ah, das ist bitter. Ah, das ist bitter, Schwanzmund. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann, beziehungsweise wir hören uns dann, beziehungsweise ihr hört mich dann erst wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace, hab euch lieb, bye, bye.